Nach längerer Pause und sonst recht vielen Solo-Folgen ja hier bei Freedom FM freue ich mich heute auf das nächste Interview. Und zwar heute zu Gast bei Freedom FM hatte ich die liebe Marlina. Getreu dem Motto, lebe deine Träume und folge deiner Inspiration, hat sie eben ihren Mut gefasst und ist ihrer Leidenschaft gefolgt. Und zwar schon von klein auf liebte sie das Meer, sie war fasziniert von dem Leben im Meer. Und so hat sie eben vor 2 Jahren entschieden, auf die Azoren zu fliegen, dort zu leben. Und ohne große vorherige Erfahrung, ohne Ausbildung oder Studien in dem Bereich, hat sie angefangen als Whale-Watching Guide zu arbeiten, hält Vorträge, war in Australien und nächste Tage erscheint sogar ihr eigenes Buch, wo sie über diese Story eben spricht. Deswegen sprechen wir jetzt in dieser Folge eben, wie es dazu gekommen ist, dass sie auf den Azoren als Whale-Watching Guide arbeitet, dass es eben wichtiger ist, eher seinen Träumen und seiner Leidenschaft zu folgen, als eben, dass man eine Ausbildung oder Studium für den Bereich haben muss, um da reinzukommen. Wir sprechen über ihr Buch, wir sprechen über die Nachhaltigkeit auf dem Meer und den Walen und vieles mehr und ganz, ganz viel Inspiration eben, dass auch du deinen Träumen folgen sollst, dass du groß träumen sollst und dass es im Leben darum geht, zu leben und nicht nur zu überleben. In dem Sinne, ganz, ganz viel Spaß mit dem Interview. Starten wir also direkt rein nach dem Intro. Hi, ich bin Niklas und das ist Freedom FM, dein Weltreise-Podcast für mehr Freiheit, Leidenschaft und Erfüllung im eigenen Leben. Neben Geschichten von meiner Weltreise erwarten dich hilfreiche Tipps und neue Sichtweisen, um mehr Klarheit für deine Zukunft zu finden. Starten wir also direkt rein. Marlina, herzlich willkommen auf dem Podcast.
Hallo Niklas, ja, sehr schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich und bin schon voll gespannt auf das Gespräch.
Freut mich auch sehr, dass es heute geklappt hat. Freut mich, dass wir ein bisschen über deine Story sprechen, was jetzt zuletzt alles passiert ist, was vielleicht noch bald kommen wird auch. Ja, freut mich sehr, dass wir da jetzt ein bisschen drüber quatschen können, dass das heute geklappt hat. Magst du dich vielleicht mal zu Beginn einmal kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Was ist in den letzten Monaten, 2, 3 Jahren alles bei dir passiert?
Ja, also ich bin Marlina und bei mir passiert immer ziemlich viel. Also ich habe so das Gefühl, mein Leben ist sehr turbulent und ich komme immer selber oder manchmal selber nicht so richtig mit. Jetzt alleine irgendwie, wir haben gerade schon drüber gequatscht an einem Wochenende. Irgendwie vorgestern war ich auf einer Skitour bis 11 Uhr nachts, dann war ich gestern für 12 Stunden auf einem Frauen-Event, bin nachts heimgekommen, jetzt sitze ich hier mit dir, um zu reden und dann gehe ich zu einem Mountain Safety Training, das heißt, es ist immer was los. Ich denke grundsätzlich zur Vorstellung, arbeite ich als Waldtour-Guide, also das ist gerade so meine größte Passion, obwohl ich im Moment tatsächlich in Österreich sitze und auf dem Berg arbeite. Trotzdem glaube ich, soll es heute viel ums Meer gehen und um die Tiere. Ja, ich bin ein bisschen, vielleicht sagt es dir was, so eine Scanner-Persönlichkeit. Das heißt, ich habe ganz viele verschiedene Interessen, ganz viele verschiedene Dinge, die mich interessieren. Und von daher ist immer diese Frage, was machst du eigentlich auf so einer Party oder so, für mich super blöd, weil ich sage dann immer, ja, hast du 15 Minuten Zeit? Weil dann würde ich dir das einmal erklären und ansonsten wird es eher schwierig. Genau, aber in den letzten Jahren war ich viel in der Welt unterwegs. Meine Homebase ist in Portugal, da gehe ich immer wieder hin zurück. Aber zuletzt war ich jetzt in Australien und habe mit Buckelwalen gearbeitet.
Cool.
Und bevor man sich jetzt fragt, wie bist du denn dazu gekommen, nach Australien zu gehen und mit Buckelwalen zu arbeiten, einmal die Vorgeschichte. Ich war das Jahr davor, 2024, für 6 Monate auf den Azoren. Da habe ich gelebt, um mit Walen zu arbeiten. Und diese Zeit hat eigentlich so mein Leben verändert und super viel für mich bewirkt. Und ich glaube, darüber sprechen wir heute auch viel, weil ich habe ein Buch über diese Zeit geschrieben. Das heißt, gerade dreht sich in meinem Leben viel um das Buch. Es erscheint nämlich Mitte April. Ich weiß nicht genau, wann der Podcast rauskommt. Vielleicht ist es da sogar schon da
Ja,
oder dann.
ziemlich genau um den Zeitpunkt herum, genau.
Genau, entweder ist es dann gerade schon da oder kommt dann gerade. Und meine Vision gerade im Leben oder was ich gerade machen möchte, ist einmal Menschen für das Meer und für die Wale zu begeistern und auch für den Schutz der Meere, aber auch so ein bisschen dazu verrückt zu sein und einfach ihre ganzen verrückten Träume zu leben. Ob das jetzt ist, auf dem Berg zu arbeiten oder mit Walen. Oder ich bin schon im Camper gereist, mit dem Motorrad, mit dem Rucksack. Also ich glaube, einfach so ein bisschen inspirieren, verrückt zu sein und den eigenen Träumen zu folgen. Das ist eigentlich das, was ich gerade machen möchte. Und das mache ich eben über verschiedene Plattformen oder Möglichkeiten. Und eine davon jetzt eben das Buch.
Ja, Ja, machst auf jeden Fall in der Hinsicht eine sehr gute Arbeit, eben zu inspirieren, deine Träume zu verfolgen, ein bisschen verrückter zu leben. So nach deiner Vorstellung jetzt klingt auf jeden Fall, als würde es bei dir nicht langweilig werden. Und genau, was du jetzt so die letzten Monate oder Jahre so erlebt hast, ja, kann man ja wirklich dann jetzt, wie du es eben auch gemacht hast, dann eben ein Buch mitfüllen. Ja, bin ich jetzt sehr gespannt, dass wir da nochmal ein bisschen tiefer dann einsteigen. Ich stelle ganz gerne am Anfang da die Frage so nach der Vorstellung, zum Beispiel, wenn das jetzt, du sagtest, als Whale-Watching-Guide auf den Azoren zu arbeiten, das irgendwie so alles ein bisschen ins Rollen gebracht. Was würdest du sagen, war so dein Zeitpunkt oder jetzt so rückblickend der rote Faden, der dahin sich entwickelt hat? Wie ist das alles zustande gekommen? Wo ist diese Leidenschaft für die Wale hergekommen? War die auf einmal da oder war das schon seit frühen Kindheitstagen irgendwie ein Traum? Wo kam das her?
Also ich habe das Meer geliebt, seit ich ein Kind bin. Und deine Frage ist sehr cool. Ich erkläre gleich warum. Weil ja, ich hatte immer diese Verbindung zum Meer. Ich war als Kind die Sommer meiner Kindheit an der Westküste in Portugal. Und es war immer so meine Highlight-Zeit. Aber auch ansonsten bin ich in einem Dorf aufgewachsen mit 8 Häusern in Süddeutschland. Und ich war eigentlich die ganze Zeit nur draußen. Und ich war irgendwie im Wald mit Tieren, mit Pferden, whatever, einfach draußen und irgendwo in der Natur unterwegs und auch immer aktiv, immer am Rumrennen. Ich weiß nicht, so Dorfkinder kennen das, glaube ich.
Ja.
Und habe dann nach dem Abi eine Ausbildung als Rettungssanitäterin gemacht. Und was ich irgendwie immer schon so ein bisschen wusste, glaube ich, war, ich möchte irgendwie was Abenteuerliches machen. Ich hatte immer so das Gefühl, als ich mir auch in der Abi-Zeit überlegt habe, okay, was kann man denn so machen? Für mich hat sich immer alles so langweilig angehört. Und es soll auch jetzt gar nicht negativ klingen. Ich glaube, jeder muss so seinen eigenen Weg finden. Und ich hatte das vielleicht als Teenager oder so mehr, dass ich dachte, boah, wie kann man sowas Langweiliges machen? Und jetzt denke ich mir eher, boah, jeder hat irgendwie eine Leidenschaft für was. Aber ich hatte immer dieses Ding, ich will irgendwie raus in die Welt. Ich will was Verrücktes machen. Ich habe als Kind immer gesagt, ich würde gerne Zirkusartistin sein oder Tiere trainieren, damit die in Filmen mitspielen können. Bin ich jetzt nicht mehr so der Fan davon, Nachhaltigkeits- und ethischerweise. Aber ja, irgendwie dieses Abenteuerreisen raus in die Welt hatte ich, glaube ich, schon immer. Und diese Verbindung zum Meer auch. Und ich war dann auch super viel Reisen in der Zeit nach der Schule. Also ich habe jetzt vor 9 Jahren, ist es schon fast, her Abi gemacht. Krass. Also 2017 war in über 30 verschiedenen Ländern, war mit dem Campervan unterwegs, wie gesagt, auch mit dem Motorrad. Also ich hatte so diese Leidenschaft, Neues zu entdecken auf jeden Fall und habe es auch immer geliebt, am Meer zu sein. Aber beruflich war ich dann irgendwann selbstständig im Finanzbereich, in der Finanzberatung und eigentlich war das ziemlich geil, weil ich konnte online arbeiten, ich konnte irgendwie so in Costa Rica eine Kokosnuss trinken und ein Online-Meeting machen. Das war schon so ein bisschen die Good Side of Life. Aber ich hatte immer das Gefühl, mir fehlt was. Das irgendwie mehr, ich will irgendwie, ja, das Gefühl war, ich will mehr. Ich hatte so das Gefühl, ich fahre so ein bisschen mit angezogener Handbremse durchs Leben und ich mache nicht so richtig, was ich eigentlich möchte. Und ich habe mich dann gefragt, was hat mich denn als Kind glücklich gemacht? Und bin eben drauf gekommen, es waren die Wale, nicht die Wale, es war das Meer, es war die Natur, es waren die Tiere. Und dann habe ich gedacht, okay, dann gehe ich dem mal ein bisschen nach und habe einen Bootsschein gemacht, bin segeln gegangen, habe einen Tauchschein gemacht und auf meiner Bucketlist stand, einmal im Leben einen Wal sehen. Also es
Okay.
war wirklich so ein bisschen so ein Bucketlist-Punkt zu sagen, boah, ich würde gerne mal einen Wal sehen. Und ich bin dann auf die Azoren gegangen in den Urlaub, damals mit meinem Freund für eine Woche. Und mein Ziel des Urlaubs war eigentlich, einen Wal zu sehen. Und am Anfang wurde dann unsere Waltour, die wir gebucht hatten, verschoben. Und ich dachte mir schon so: Gott, es wird nichts mehr, ich sehe keinen Wal mehr. Und hatte auch so dieses Gefühl: Warum? Also, es ist ja nur ein Bucketlist-Punkt. Warum ist dir das Ganze jetzt so wichtig? Aber es war mir irgendwie total wichtig und ich wollte ja aufs Meer und ich wollte diesen Wal sehen. Naja, auf jeden Fall hat es dann geklappt und wir sind aufs Meer gefahren und ich glaube, es sind so viele Sachen zusammengekommen, weil ich war gerade offen, ich war gerade so, okay, ich würde irgendwie gerne was anderes machen. Ich hatte davor auch schon so beschlossen, ich mache eigentlich nur noch, was mir Spaß macht und hatte so das Gefühl, mir fehlt so ein bisschen neben online und irgendwie meine eigenen Projekte und Selbstständigkeiten und Brötchen selber backen, mir fehlt sowas irgendwie Handfestes, mir fehlt irgendwas mit anderen Menschen, irgendwas so, was man greifen kann, am besten irgendwas in der Natur. Also ich war gerade offen und dann war dieser Moment einfach so schön. Ich war auf dem Meer, ich war auf diesem kleinen Boot und hatte das Wasser im Gesicht, weil wir super schnell gefahren sind und die Wellen hochgespritzt sind. Ich hatte den Wind. Ich weiß nicht, ob du Boote auch liebst, aber ich liebe es, auf dem Meer zu sein. Und da war so ein Typ und der hat eben Vorträge gehalten, beziehungsweise erzählt, was so passiert und nach den Tieren Ausschau gehalten. Ich habe super viele Fragen gefragt, weil ich keine Ahnung von Walen hatte zu dem Zeitpunkt. Ich wusste nicht mal, dass es irgendwie verschiedene Arten gibt. Ich war so, Wal ist Wal, whatever. Ich will halt einen sehen. Und dachte mir aber so, dieser Typ, der hat schon ein bisschen den Traumjob irgendwie. Und wir haben dann tatsächlich einen Wal gefunden, einen Pottwal. Und diese Begegnung war so magisch und so beeindruckend für mich. Und auch einfach diese ganze Zeit auf dem Meer. Und ich habe gemerkt, ich weiß so wenig über diese Tiere. Und es ist wie so eine kindliche Neugier entfacht worden von, ich möchte mehr darüber wissen und ich möchte mehr dazu sehen. Und ja, an dem Tag habe ich eigentlich beschlossen, okay, ich möchte mit Walen arbeiten. Und dann hat es fast ein Jahr gedauert, bis ich dann tatsächlich auf die Azoren gezogen bin, um mit Walen zu arbeiten. Und ja, über diesen ganzen Prozess ist auch das Buch, über die ganzen Entscheidungen, über die ganzen Zweifel, die Herausforderungen, weil ich eben keine Ahnung hatte. Und am Ende meine ganzen Kolleginnen waren Meeresbiologinnen oder kamen irgendwie aus dem Bereich und ich hatte halt einmal in meinem Leben einen Wal gesehen und mich dann in Wale verliebt. Und genau, ich werde auch oft gefragt, ah ja, hast du da was in dem Bereich studiert? Und die Antwort ist nein. Und genau von diesem ganzen Werdegang praktisch erzähle ich auch in dem Buch. Und dann bin ich auf die Azoren gezogen und dann habe ich 6 Monate da gelebt und ja, unglaublich viele Begegnungen auf dem Meer gehabt und unglaublich viel gelernt und bin auch in diesen Job reingewachsen. Und ja, es war auf jeden Fall eine große Herausforderung damals. Jetzt im Nachhinein denke ich mir so, ja, keine Ahnung, war doch alles gar nicht so dramatisch, alles easy. Aber damals war das ein riesiger Step für mich, alleine auf diese Insel zu ziehen, alleine ohne meinen Freund, ohne meinen Hund, einfach so ein bisschen ins Unbekannte zu springen. Und es ist jetzt irgendwie interessant, auch die Entwicklung zu sehen, wo ich
Ja.
jetzt bin und wie sich es weiterentwickelt hat.
Mega, mega Entwicklung. Und ich habe so viele Fragen und Gedanken dazu. Aber eine Sache eben vorab als Frage: Der Urlaub, wo du dann das erste Mal deinen Wal gesehen hast, wann war das gewesen?
Das war im Mai 2023 und dann im März 2024 bin ich auf die Azoren gezogen.
Okay, krass. Und ja, spiegelt irgendwie so ein bisschen den Weg wieder, den ich oder den halt viele gehen, so die halt irgendwie ihrem Herzensprojekt oder ihrer Leidenschaft ja folgen wollen. Du meintest so diese kindliche Neugier, dieses kindliche Interesse oder dass du dich eben fragst, was du als Kind eben gerne gemacht hast, irgendwie so den Weg dann wieder zu finden, was begeistert einen eigentlich wirklich. Und dass man darüber dann den Weg dann irgendwie jetzt eben bei dir eben zu den Wahlen dann eben wieder gefunden hat oder eben zum Meer im Allgemeinen. Mega, mega cool. Und ich bin gleich auch sehr gespannt, mehr dann über die Wale zu lernen, weil, wie du eben meintest, für mich ist es eben auch, es sind alles Wale, es gibt sicher viele Unterschiede und Arten und wie auch immer, aber mehr weiß ich leider zum jetzigen Zeitpunkt auch noch nicht. Aber auch jetzt der letzte Punkt, den du eben meintest, so jetzt so rückblickend, habe ich so auch für mich festgestellt mit der Weltreise. Jetzt zurückblickend macht das irgendwie alles Sinn. Das ist irgendwie so ein roter Faden, der sich durchzieht. Aber am Anfang, ich war mega unglücklich in meinem Job. Dann ist eine Beziehung zu Ende gegangen. Ich wusste nicht, wohin. Ich wollte nur eine Fortbildung machen. Habe aber auch gemerkt, das ist irgendwie nicht das Richtige. Und dann kam halt irgendwann die Idee zur Weltreise. Und jetzt zurückblickend macht halt irgendwie alles Sinn. Aber in dem Moment, wo man dann halt eben da war, ich denke mal für dich dann eben selber, so also diese Entscheidung, hey, ich werde jetzt auf die Azoren ziehen. Oder vielleicht auch die Frage an der Stelle, warum genau die Azoren? In dem Moment war es natürlich eine riesige, ja, Herausforderung mit Unsicherheiten und sowas vielleicht dabei. Genau.
Ja, total, auf jeden Fall. Ich glaube, also ich hatte schon so das Gefühl, also es war so eine Möglichkeit oder so eine Chance, auf die ich lange gewartet habe, nicht lange gewartet habe, aber ich hatte da schon das Gefühl, okay, alles hat mich zu diesem Moment geführt, dass ich jetzt eben diese Möglichkeit habe und diesen Job bekommen habe. Und ich hatte immer so dieses Gefühl, ich möchte so ein richtiges Abenteuer erleben. Und ich habe davor ja schon Abenteuer erlebt. Ich bin 2 Monate mit dem Roller durch Vietnam gefahren. Ich habe im Kloster mit Mönchen meditiert. Ich habe im Rettungsdienst gearbeitet, was auch auf jeden Fall abenteuerlich war teilweise. Ich bin irgendwie durch Südamerika gereist. Also es war jetzt nicht so, dass ich davor ein Standardleben hatte. Ich bin auch davor dann schon mit meinem Freund nach Portugal. Das heißt, ich habe dann dort gewohnt. Und ich glaube, von außen hätten auch Leute immer gesagt, ey, aber du lebst doch kein langweiliges Leben. Du hast doch das Traumleben. Und ich glaube, das war für mich auch so ein bisschen die Schwierigkeit, weil es eben viele Menschen gibt, glaube ich, die in einer Situation sind, und das kenne ich auch, das war bei mir Jahre vorher, die sie nicht mögen und die sagen, ah, ich möchte wo weg von was, ich möchte weg aus diesem Job, ich möchte weg aus diesem Land, ich möchte weg aus dieser Bubble, ich möchte irgendwie ins Neue. Und es war bei mir nicht der Fall zu diesem Zeitpunkt. Ich war gerade nach Portugal gezogen, ich war mit meinem Freund in Portugal, ich war da jeden Tag am Strand mit meiner Hündin. Ich war super glücklich und ich war so, boah, ich hatte einfach Angst, weil ich das Gefühl hatte, ich gebe eigentlich ein Traumleben auf für irgendwas, wo ich noch gar nicht weiß, ob das das Richtige ist. Aber ich hatte einfach dieses Gefühl, ich muss das machen. Ich hatte dieses Gefühl, boah, wenn ich zurückblicke, das ist lustig, weil in meinem Buch schreibe ich auch, heute ist 8. März, Weltfrauentag. Und ich habe damals zwar genau zu dieser Zeit, also es ist jetzt exakt 2 Jahre her, dass ich diese Entscheidung treffen musste, weil ich hatte dann das Jobangebot bekommen und es geht auch viel in dem Buch um den Entscheidungsprozess, hatte dieses Jobangebot bekommen und hatte einfach erstmal nur Angst und war so, alles in mir war so, nein, ich kann nicht, aber ich wusste, ich muss so. Und ich habe dann so ein Zitat gelesen von Jane Goodall, ich weiß nicht, ob du sie kennst, das ist eine, ja, sehr bekannte Forscherin gewesen. Und es ging irgendwie so, du musst, also so ihr Ratschlag an junge Frauen in dem Fall oder an junge Menschen. Und es war so, ja, du musst halt die Chancen deines Lebens ergreifen, wenn die da sind. Und ich hatte in diesem Moment super krass das Gefühl, es ist eine Chance, die so mein Leben verändern kann und die einfach so ein Wendepunkt auch für mich sein kann. Und ich hatte aber krass Angst davor. Und ich glaube, das ist halt was Wichtiges, wenn man so dieses Gefühl hat, boah, ich habe eine Chance, dann muss man die ergreifen. Weil ich war so, boah, wenn ich jetzt zurückblicke irgendwann und dann so mal 80 bin und so zu meinen Enkelkindern sage, ja, damals hätte ich auf die Azoren ziehen können, ich hätte Blauwale sehen können, ich hätte so viel Neues lernen können. Und jetzt kommt mir das alles so normal vor, weil ich in dieser Welt mich jetzt bewege. Aber es war damals so neu für mich. Es war damals so aufregend für mich. Und ich hatte keine Ahnung, was auf mich zukommt. Und wenn ich mir jetzt denke, boah, ich hätte das nicht gemacht, es würde dieses Buch nicht geben. Und mein Leben wäre ein komplett anderes. Und ich bin so froh und ich bin so dankbar für die Malina von damals. Und das habe ich mir da schon gedacht. Bestimmt wird die Zukunfts-Malina dankbar sein. Und ich kann sagen, ich bin dankbar für die Vergangenheits-Malina, dass sie diesen Schritt gegangen ist.
Ja, das war auf jeden Fall die richtige Einstellung dann. Genau, als du dann erzählt hast von dem Zitat, eben die Chancen zu ergreifen, oder jetzt gerade eben auch, was du jetzt zuletzt meintest, ich habe eben zu Beginn oder vor Beginn meiner Reise eben das Zitat gehört, wo ich dann eben auch in dieser Entscheidungsphase gewesen bin. Du musst in deinem Leben nur zwei Menschen glücklich machen. Nicht deine Eltern, nicht deine Lehrer, nicht die Gesellschaft, sondern dein 8-jähriges Ich und dein 80-jähriges Ich. Und wenn die mal beide stolz sind, dann hast du, glaube ich, eine gute Entscheidung getroffen. Und ich glaube, du würdest das an der Stelle oder jetzt momentan ja auch bejahen, dass du eben den Mut gefasst hast, eben den Weg zu gehen, und es später dann eben nicht bereuen wirst.
Total, auf jeden Fall. Also ich glaube, man kommt wahrscheinlich immer wieder am Leben an diese Punkte. Das ist mir dann danach auch bewusst geworden oder wird mir gerade auch immer wieder bewusst. Man trifft irgendwie eine Entscheidung, man ist in einem Abenteuer, man geht den richtigen Weg und irgendwann steht man wieder vor einer Kreuzung oder ist man vielleicht an einem Punkt, wo man wieder nicht happy ist oder keine Ahnung. Also ich glaube, es sind immer Up and Downs und es ist immer so ein Weg. Also ich glaube auch nicht dran, dass es jetzt so, okay, eine Entscheidung und dann. Also ich bin jetzt 26, denke jetzt nicht, dass irgendeine Entscheidung, die ich mit 23 getroffen habe, die letzte große Entscheidung meines Lebens ist, hoffentlich. Aber das stimmt total und ich arbeite auch voll viel damit. Also ich habe mich lange viel mit so persönlichem Wachstum beschäftigt und ich frage mich sehr oft, okay, wäre mein inneres Kind oder die kleine Malina stolz, also so wie du es gesagt hast, und was war damals eigentlich wichtig. Und ich glaube, das ist total schön, sich darauf zu besinnen. Und ich glaube aber auch dieses, also ich mache manchmal so Meditationen mit meinem 90-jährigen Ich oder stelle mir vor, okay, was wäre so der Ratschlag meines 90-jährigen Ichs. Und ich glaube, das ist auch ein super wertvolles Tool oder eine gute Herangehensweise, weil es auch einfach Dinge in Relation setzt. Weil wenn du so vor so einer Entscheidung stehst, dann denkst du, oder dachte ich damals so, Gott, 6 Monate alleine auf dieser Insel. Und wenn du dir dann aber vorstellst, okay, ich bin 90 und ich blicke darauf zurück, was sind 6 Monate? Also dann musst du auch keine Angst davor haben. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall eine sehr coole Quote, also ein sehr guter Ansatz, sich das ab und zu fragen.
Ja, und als du dann meintest, du das dann eben das Jobangebot von den Azoren, wie bist du darauf gekommen, dass es dann eben für die Wahl, für dein Herzensprojekt auf die Azoren geht?
Ja, ich hatte eben also ich war ja in Portugal 2023 auch schon und bin dann auf die Azoren geflogen für diesen Urlaub und hatte dort eben meinen ersten Wal gesehen. Und ich hatte mich dann auch direkt bei dieser Firma beworben und nachgefragt, ob ich da ein Praktikum machen kann. Weil ich hatte mich jetzt gar nicht um den Job beworben, weil ich dachte, ich habe ja keine Ahnung, aber vielleicht ein Praktikum. Und es war dann auch ein längerer Prozess. Ich habe den Job dann am Ende nicht bekommen, dieses Praktikum, und habe dadurch aber gemerkt, durch diese Absage eigentlich, ich möchte das wirklich. Ich möchte diesen Job machen. Und ich habe mich dann an ganz vielen Orten beworben, also auch in Island, auch in Norwegen, also an vielen Orten in Europa eigentlich. Und am Ende, aber ich hatte immer dieses Bauchgefühl, ich hatte so ein Calling auch ein bisschen zu den Azoren und hatte so das Gefühl, irgendwie ein halbes Jahr auf diesen Inseln leben, mitten im Meer. Und es ist einfach einer der besten Plätze auf der Welt für Wale und Delfine. Es ist eine unglaubliche Artenvielfalt. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Meeressäuger dort. Und ja, ich hatte auch irgendwie schon so, ich wollte schon auch auf die Azoren und war dann am Ende sehr glücklich, dass es geklappt hat, auf jeden Fall.
Ja, glaube ich. Und dann warst du für 6 Monate, warst du dann da gewesen und warst eine
Ja.
Ausbildung zur Whale-Watching Guide.
Ja, das Ding ist, es war keine Ausbildung, es war ein Job am Ende. Also ich bin
Okay.
hingekommen, um als Whale-Watching-Guide zu arbeiten und hatte aber, wie gesagt, einen Wal in meinem Leben gesehen.
Ja.
Und ja, die ganze Geschichte war auf jeden Fall sehr holprig, vor allem der Start. Es gibt viele interessante und lustige Szenen auch im Buch. Ich war super seekrank, super seekrank. Ich war komplett überfordert am Anfang, weil ich eben auf diesem Boot war und meine Kolleginnen alles über die Wale wussten, aus der Ferne irgendwie einen Walblas gespottet haben und gesagt haben, also mir kam es so vor, als hätte man so in einem Kilometer Entfernung so groß durch die Entfernung irgendwie so ein bisschen einen Blas gesehen, und die waren so, ah ja, ein weiblicher Pottwal. Und ich war so, keine
Natürlich,
Ahnung.
natürlich.
Und ich war so, ich wäre irgendwie froh, wenn ich irgendwas im Wasser sehen würde. Und ich wäre irgendwie froh, wenn ich den Wal von dem Baumstamm unterscheiden könnte. Ich habe gar keinen Plan. Also es ist wirklich super herausfordernd gewesen. Und ich habe aber in der Zeit unglaublich viel gelernt. Also die Lernkurve gerade am Anfang war extrem. Ich war eben dann jeden Tag auf dem Meer und ich habe so ein bisschen Learning by Doing. Also ich musste nicht gleich Touren alleine geben, aber ich war eben auf dem Wasser. Ich habe super viel nachgefragt, ich habe dann nachgelesen, Zusammenfassungen geschrieben, und ich liebe es aber, irgendwas zu lernen, während man es macht, weil du eben dann irgendwas siehst. Du siehst, ich habe an meinem ersten Tag Blauwale gesehen, die größten Wale auf der Welt, größten Tiere auf der Welt, die größten Tiere, die wir jemals überhaupt auf dieser Erde hatten. Unglaublich. Ich konnte mich gar nicht so drauf konzentrieren, weil mir einfach super schlecht war. Aber das ist natürlich extrem gut, um zu lernen, weil du das dann wahrnimmst, weil du das siehst, und dann habe ich nachgelesen und dann habe ich gelernt, okay, wie alt wird ein Blauwal, wie lange trägt er sein Kalb, wie funktionieren die Sozialstrukturen der verschiedenen Tiere, was unterscheiden die Arten, was fressen die, wohin gehen die, woher kommen die, alles, was es halt zu wissen gibt. Und ja, ich habe mich dann auch wieder erinnert, dass also ich war als Kind, ich hatte so eine Phase von so 9 bis 13, da war ich voll das Pferdemädchen. Und ich habe mich dann erinnert, dass ich da auch Bücher gelesen habe und dass ich jeden einzelnen Fakt über Pferde wusste und jede Pferderasse und was weiß ich, und dass es mich so fasziniert hat, irgendwie dieses Wissen über Tiere anzueignen. Und ich habe mich wieder ein bisschen so gefühlt,
Ja, glaube
nur
ich.
als erwachsene Version und mit Meeressäugern und als Job, aber eigentlich wie als Kind.
Ja, perfekt. Quasi so dein Hobby dann irgendwie zum Beruf gemacht, irgendwie so die Leidenschaft, die du dann eben nachgehen wolltest, dass du die dann jetzt eben ausleben durftest, ganz viel lernen darfst und dann dafür dann sogar noch in Portugal bezahlt wirst. Also das stell mir schon sehr, sehr cool vor. Und wie war dann so die Entwicklung über die 6 Monate? Also du hast dann erstmal die anderen begleitet quasi und am Ende dann eigene Touren dann gegeben oder wie hat sich das entwickelt?
Genau, es hat so 2 Wochen gedauert und dann durfte ich eigene Touren geben. Sollte ich, konnte ich eigene Touren geben. Das Gute ist, man ist zu zweit auf einem Boot, ist auf den Azoren. Ich war jetzt in Australien, da war alles ein bisschen anders, aber auf so einem kleinen Schlauchboot. Und das heißt, es gibt einen Skipper oder eine Skipperin, also jemanden, der das Boot fährt. Und das ist ganz gut, weil diese Leute eben super viel Erfahrung brauchen. Das ist auch wichtig, dass das Leute machen, gerade die Boote fahren, die super viel Erfahrung haben. Können wir auch später noch drauf kommen, ist mir immer wichtig, so ein bisschen über Nachhaltigkeit auch zu reden. Und dafür braucht es einfach Skill, Erfahrung, das Verhalten der Tiere lesen können, wissen, wie manövriere ich ein Boot, um eben die Tiere nicht zu stören, die Tiere nicht zu erschrecken, um Abstände zu halten. Ich bin dann auch manchmal Boot gefahren auf dem Rückweg oder auf dem Hinweg oder so. Also ich bin dann da langsam reingekommen. Genau, aber meine eigenen Touren habe ich angefangen nach 2 Wochen und es war am Anfang auch ja eine Herausforderung. Und ich bin zwar ein extrovertierter Mensch, ich spreche auch, aber auch nicht so ein großes Problem, vor Menschen zu sprechen. Aber ich glaube, damals, es ist immer so schwierig, sich dann zurückzuversetzen, war das schon eine Herausforderung. Ich erinnere mich, dass ich dann am Anfang, als ich irgendwas über Wale sagen musste, dass ich irgendwie auf dem Boot war und so gezählt habe, so 3, 2, 1 im Kopf und dann so gesagt habe, den einen Satz, den ich wusste, keine Ahnung, da vorne auf 11 Uhr sehen wir gewöhnliche Delfine. So. Dann war ich so, okay, geschafft. Und
Check.
ja, genau. Und ja, das ist lustig jetzt im Nachhinein, weil ich mir so denke, hey, keine Ahnung, ich habe jetzt so viele Touren gehalten, weil es ja in Australien auch Vorträge über die Tiere halten, dass du mich nachts wecken könntest und ich, keine Ahnung, mir 100 Leute hinstellen würdest und ich würde sagen, gut, fahren wir mal aufs Meer, ich gucke mal, was ich finde, weil ich mich aber auch sicherer fühle, damit zum Beispiel Arten zu identifizieren, zu sehen, okay, was ist das für eine Art, was ist das Verhalten, was machen die Tiere, wieso machen die, was die machen? Und das ist aber wie bei allem, einfach halt Erfahrung. Alles braucht halt Zeit und alles, was man neu lernt, ist am Anfang halt schwierig, und am Ende dann leicht.
Ja, auf jeden Fall. Und das war ja dann wirklich für dich eine Riesenentwicklung dann gewesen. So auf der einen Seite, okay, die Tour dann irgendwie zu leiten quasi. Aber dann jetzt auch quasi, wo du jetzt meinst, in Australien dann sogar noch richtige Vorträge dann darüber zu halten, ist ja dann wirklich schon da wieder nochmal mehr, ja, Fachwissen dann, glaube ich, auch verlangt. Aber wie du eben schon meintest, du hast jetzt nicht das Studium oder so gemacht, aber die Leidenschaft hast du halt eben mitgebracht, das lernen zu wollen. Und es eben darüber dann eben geschafft. Was würdest du sagen, also jetzt für mich, ich weiß nichts über Wale. Leg los, was muss ich wissen? Oder was wäre so, wo kann man da anfangen? Was findest du so faszinierend an den Walen?
Ja, also es ist jetzt super schwierig, weil wenn du jetzt
Ja,
sagst,
klar.
muss man wissen, dann brauchen wir jetzt hier 3 Stunden.
Ja.
Weil wenn du dir überlegst, ich hatte so 3 Stunden Touren gegeben, das heißt, ich habe da auf jeden Fall immer dann so 2 Stunden eigentlich am Stück geredet und
Ach,
Wissen
krass.
weitergegeben, also schon relativ viel. Gerade auch auf den Azoren war es schon sehr viel von Sprechen gefüllt. Und wir hatten immer am Anfang vor der Tour so ein kleines Briefing. Ist auch wichtig, glaube ich, dass einfach bei so Touren, wenn man sagt, man möchte irgendwie Tiere in der freien Natur sehen, immer wichtig in der freien Natur, nicht in Gefangenschaft, dann ist es, glaube ich, auch wichtig, dass Wissen weitergegeben wird und dass der Fokus darauf liegt, Leute weiterzubilden, auch über Probleme aufzuklären, über die Geschichte, über den Walfang, aber auch über heutige Probleme, die einfach der Lebensraum der Wale oder den die Wale oder alle Meeresbewohner halt haben, um so ein bisschen Veränderung anzustoßen. Ich glaube, das sollte halt der Grund für das Ganze sein. Genau, deshalb, es gibt so vieles, was ich erzählen könnte. Ich vermisse es auch total. Ich bin jetzt seit November, Anfang Dezember aus Australien zurück und bin seitdem nicht mehr auf dem Meer gewesen und nicht mehr mit Walen gearbeitet. Ich bin zwischendrin in Schulen gewesen, um ein bisschen Wissen weiterzugeben. Das heißt, wenn du das jetzt so strukturiert angehen willst, dann würde ich ein Buch lesen und dann würde ich so von oben nach unten und erstmal gucken, okay, was gibt es für unterschiedliche Gruppierungen? Und genau, also grundsätzlich gibt es einmal die Bartenwale und die Zahnwale und alle Wale und Delfine. Es gibt insgesamt über 90 verschiedene Arten von Walen, Delfinen und Schweinswalen. Sind entweder zugehörig zu der einen Gruppe oder zugehörig zu der anderen Gruppe. Das heißt, die einen haben Zähne und die anderen haben Barten im Maul. Und es ist schon mal gut zu wissen, dass es eben diese Unterschiede gibt. Und da kann man schon mal so grob ein paar Unterschiede sich so verinnerlichen. Normalerweise sind die Zahnwale zum Beispiel eher in Gruppen unterwegs. Nicht immer, gibt Ausnahmen. Und die Bartenwale eher Einzelgänger. Nicht immer, gibt Ausnahmen, aber so grob praktisch. Und ansonsten, was ich immer super gerne mache oder was noch gut ist, vielleicht zu Barten, Zahnwale, die Bartenwale, falls du mal einen Wal auf dem Meer siehst und wissen möchtest, gehört er zur einen oder zur anderen Gruppe. Die Zahnwale haben ein Blasloch und die Bartenwale zwei. Normalerweise oben auf dem Rücken, also es sind ja Säugetiere, das heißt keine Fische, was manchmal, nachdem ich 3 Stunden den Vortrag gehalten habe auf irgendeiner Tour, Leute sagen, ah, die schönen großen Fische, die wir gesehen haben. Und ich bin so, no. Wo habt ihr nicht aufgepasst? Es sind keine Fische, es sind Säugetiere. Und deshalb haben die Blasloch, kommen an die Oberfläche, um Luft zu atmen. Und das ist eben auch, wenn man die beobachten kann, weil die nach oben kommen. Und die Bartenwale haben davon zwei, die Zahnwale eins. Und ich könnte jetzt so, aber du machst eh nur Audio-Podcast, gell? Perfekt, weil ich habe so Kuschelwale, an denen ich das immer super gerne erkläre, so Anatomie-Sachen und so, auch für die Kids. Cool. Aber was ich immer ganz cool finde, ist eigentlich so faszinierende Fakten weitergeben. Da gibt es auch ganz viele dazu im Buch und eigentlich auch alles oder vieles, was ich gelernt habe und was mich so fasziniert habe und das hat. Und das ist, glaube ich, das Coole, dass es eben bei jeder Art was anderes ist. Dass es bei den Blauwalen für mich auch natürlich die Größe ist, weil es einfach insane ist. Die werden bis zu 33 Meter lang. Weißt du, wie schwer die Zunge von einem Blauwal ist? Allein die Zunge.
Nee, keine Ahnung.
Sie ist so schwer wie ein Tier, das bei uns an Land lebt. Ein Landsäugetier. Rate mal, welches Tier?
Die Zunge von einem Wal. Boah, keine Ahnung. Ich bin in Schätzen oder sowas bin ich ganz, ganz schlecht. Keine Ahnung.
Ja, rate, das weiß man auch nicht. Rate random irgendein Tier.
Die Zunge von einem Wal. Keine Ahnung, wie die 50 Kilo? Keine Ahnung.
Also allein die Zunge von dem Wal wiegt so viel wie ein Elefant.
Was? Okay.
Also von dem Blauwal kann so
Ja.
viel wie ein Elefant wiegt. Allein das Herz von einem Blauwal kann so groß sein wie ein Auto, wie ein kleines Auto. Also
Okay.
so mein Mini-Auto, das hier vor der Tür steht, das ist ungefähr so ein Blauwalherz.
Krass.
Das heißt, beim Blauwal sind es die Dimensionen, die insane sind. Und was ich auch so liebe an den Touren oder grundsätzlich an den Walen, das ist einfach so, ich glaube, es ist wie so ein Kindheitsfaszinationsding, weil es sind so Schocker, wo man so denkt, what? Das ist ja crazy. Und ich habe jetzt so Vorträge gehalten für so Drittklässler. Und das ist halt cool, weil es ist so ein bisschen wie, weiß ich nicht, Dinos oder Ritter oder irgendwas, was dich halt fasziniert als Kind, so sind Wale auch ein bisschen. Und ja, ansonsten, was mich super krass fasziniert, sind die Sozialstrukturen. Zum Beispiel bei den Pottwalen bleiben die weiblichen Tiere ihr Leben lang in der Familie. Das heißt, die Mamas, Omas, Schwestern, Cousinen, Tanten bleiben ihr Leben lang zusammen und haben super enge Sozialstrukturen, machen zum Beispiel sogar Babysitting. Das heißt, wenn du einen Pottwal siehst an der Oberfläche mit einem Baby, dann weißt du, okay, es ist ein weiblicher Pottwal, aber du weißt nicht, ist es die Mama? Es könnte auch die Oma sein, die gerade aufpasst und die Mama ist unten jagen und Tintenfische fressen. Und ich finde, es ist einfach total faszinierend, weil es so ein bisschen diese, für mich so diese Ähnlichkeit zu uns oder diese, es ruft einfach diese Empathie für diese Tiere bei Menschen hervor. Zu wissen, die machen Babysitting oder zu wissen, Grindwale zum Beispiel trauern um ihre Familienangehörigen. Die trauern, wenn ein Baby zum Beispiel stirbt und die ganze Familie frisst nicht und jagt nicht und reist nicht und schläft nicht, sondern trauert und trägt teilweise dieses tote Baby über Tage oder Wochen mit. Und also sind so diese ganzen verschiedenen Fakten, Kommunikation super interessant. Also ich glaube, man weiß nicht, wo man die Intelligenz auch der Tiere, die verschiedenen Jagdtechniken von Orcas, große Tümmler, die Drogen nehmen, also sich am Kugelfisch berauschen, alles. Also es gibt so viel interessantes Wissen über diese Tiere und ich glaube, umso tiefer man reingeht, umso faszinierender wird es eigentlich.
Ja, schön zusammengefasst, oder wie du es jetzt auch gerade beschrieben hast. Es macht es wirklich nahbarer oder so, ja, nahbarer, irgendwie so die mit den Sozialstrukturen zum Beispiel auch so das Verständnis irgendwie für die Wale auch oder deren Lebensräume so ein bisschen mehr. Mega, mega spannend. Genau, du sagtest jetzt gerade jetzt noch eben, als wir noch über die Sozialstrukturen gesprochen haben und die Lebensräume von denen. Oder als ihr dann eben für die Touren raus und rein gefahren seid, dann wieder aufs Meer. Was gibt es so deiner Meinung nach dann eben so zu beachten? Oder was sollten die Menschen oder die Zuhörer dann jetzt noch vielleicht wissen darüber?
Ja, also ich glaube, was eben wichtig ist, ich hatte es ja vorher schon kurz angesprochen, ist, ich meine, ich arbeite in dem Bereich und ich liebe es, die Tiere auf dem Meer zu sehen und ich finde, es ist unglaublich faszinierend und es ist natürlich auch was anderes, als einen Film zu sehen oder ein Buch zu lesen und ich finde, diese Momente machen auch was und ich hatte auch viele Momente, wo meine Gäste auf dem Boot geweint haben und wir uns gegenseitig umarmt haben und wo einfach so eine Faszination und so eine Begeisterung da ist. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, einfach super wichtig zu schauen, dass man das eben im richtigen Rahmen macht. Und wenn jetzt irgendjemand sagt, boah, ich möchte gern Wale oder Delfine sehen in freier Natur, dann ist es mir super wichtig zu sagen, mach das auf eine gute Art und Weise. Informier dich gut, weil es ist immer ein kleiner Eingriff in den Lebensraum der Tiere. Und ich habe mich viel damit beschäftigt, geht auch im Buch wieder drum, so ein bisschen um die Pros und Kontras. Stören wir die Tiere eigentlich? Und hat es eigentlich einen positiven Impact? Und ich glaube, es kann einen sehr positiven Impact haben, wenn es eben um die Wissensweitergabe geht, wenn es eben auch darum geht, dass es der Lebensraum der Tiere ist und wenn zum Beispiel bei so einer Tour auch gesagt wird, es ist nicht garantiert, dass wir Tiere sehen. Es ist kein Zoo. Es ist einfach kein Zoo. Wir sind auf dem offenen Meer und vielleicht haben wir Glück. Und ich glaube, da ist es einfach wichtig, ein paar Sachen zu beachten. Und ich glaube, was man gleich beachten kann, ist, dass man wohin geht, wo es schon Regeln gibt von der Regierung aus, zum Beispiel auf den Azoren oder auch jetzt in Hervey Bay in Australien habe ich gearbeitet zuletzt. Da gibt es Regeln. Das heißt, man muss mindestens 100 Meter Abstand halten von den Walen. Man muss bei 300 Metern langsamer werden. Es gibt nur eine gewisse Anzahl von Lizenzen. Das heißt, es dürfen nicht unendlich viele Boote Whale-Watching machen. Und man darf es auch nicht, wenn man keine Lizenz hat, wenn man nicht weiß, was man tut, wenn man nicht dafür registriert ist. Und das ist schon mal super gut, weil es gibt auch Länder, zum Beispiel Island oder Norwegen leider. Ich hätte jetzt bei beidem für diesen Sommer einen Job angeboten bekommen gehabt und habe jetzt erstmal Nein gesagt. Auch aus privaten Gründen, aber auch, weil ich mir nicht hundertprozentig sicher bin. Ich müsste da erst mit Leuten reden, erst hingehen, erst es sehen, um zu sehen, okay, wie wird da gearbeitet? Weil es gibt auch Horror-Stories von dann 5 Booten bei einer Walgruppe. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man das im Kopf behält. Das heißt, einmal am besten wohin gehen, wo es schon Regulierungen gibt, dann am besten auf die Empfehlung von jemandem, sich gut informieren, am besten mit jemandem reden, okay, wie ist es da abgelaufen und dann einfach wohin gehen, wo man sagt, okay, es wird Wissen weitergegeben, die Tiere stehen im Mittelpunkt, es steht natürlich das Erlebnis auch im Mittelpunkt, aber es geht jetzt nicht darum, wir müssen jetzt ums Verrecken einen Wal sehen, sondern
Ja.
im Zweifel sieht man eben keinen Wal. Und hat trotzdem Wissen weitergegeben bekommen. Ich glaube, so sollte man auch an so eine Tour hingehen, zu sagen, ey, ich habe geile 3 Stunden auf dem Meer und ich verstehe, dass das schwierig ist. Als ich auf meiner ersten Tour war, war ich auch so, ich will den Wal sehen, ich will den Wal sehen. Und jetzt weiß ich aber, okay, es geht auch gar nicht so darum. Es geht darum, auf dem Meer zu sein. Es geht darum, sich überraschen zu lassen, zu gucken, was passiert. Und vielleicht sieht man in der Ferne einen Delfin und einen Regenbogen und es ist der tollste Tag ever. Und ich glaube, so ist es im Leben ja immer, so einfach, ja, so ein bisschen offen sein und wie gesagt, sehr gerne gut informieren, bevor man Tiere, egal ob es eine Safari ist in Südafrika oder was auch immer. Und ganz wichtig, keine Tiere in Gefangenschaft anschauen. Es gibt immer noch Delfine in Gefangenschaft. Es gibt auch, keine Ahnung, in Thailand Sachen, die als Sanctuary verkauft werden und wo Elefanten aber schlecht behandelt werden und dann im Zweifel lieber drauf verzichten und es nicht für das Instagram-Foto machen.
Ja, ist ein guter Hinweis, gerade der letzte Punkt eben so. Das war auch schon mal ein Thema in einem anderen Interview, eben diese Sanctuaries in Thailand dann eben, wo wir darüber gesprochen haben, was ja immer ein großes Thema ist. Ich muss jetzt gerade auch parallel daran zurückdenken. Ich habe dann damals mal einmal Whale-Watching gemacht, 2018, das war vor der Küste von Vancouver Island. Und da war dann auch eben, wo dann auch direkt gesagt, hey, ist keine Garantie, dass wir die sehen. Zu der Zeit sind hier schon mal mehr oder, aber wie gesagt, keine Garantie, aber da. Das klang auf jeden Fall gut. Ich kann mich auch noch so gut an die Tour erinnern. Wir haben auch Wale gesehen zu dem Zeitpunkt. Aber wie du eben meintest, das ist halt eben diese Weitergabe von Wissen. Sei es jetzt auf der Whale-Watching-Tour oder wenn man in einem neuen Land ist über die Geschichte oder jetzt gerade eben auch für die Wale, es ist halt eben deren Lebensraum, wo man jetzt in einem gewissen Teil oder in einem gewissen Ausmaß irgendwie in deren Lebensraum eingreift. Dass man dann trotzdem noch durch diese Wissensweitergabe, ich nenne es mal in Anführungszeichen eine Unterhaltung, obwohl es viel mehr als eine Unterhaltung ist, eben dieses Wissen vermittelt bekommt, ist dann auf jeden Fall noch ungemein wertvoll in dem Moment.
Ja, total, auf jeden Fall. Und ich glaube, was da noch wichtig ist oder was, wo ich eigentlich das Gefühl habe, was ich auch an diesem Job liebe, natürlich ist es draußen sein, auf dem Meer sein, Abenteuer, Aufregung, jeder Tag ist anders. Aber es ist auch, wenn Leute dann nach der Tour eben sagen, ey, okay, und jetzt, was können wir denn jetzt machen, um der Natur was Gutes zu tun oder um irgendwie einen Unterschied zu machen? Und ich glaube, darum geht es halt eigentlich, dass wir irgendwie kleine Unterschiede in unserem Leben machen. Natürlich für das Meer, aber grundsätzlich für die Natur oder für Tiere oder für andere Menschen, weil natürlich kann man sagen, okay, ein Grindwal trauert und hat Emotionen, aber andere Tiere auch. Und man kann das ja auf alles übertragen. Und ich glaube, wenn es dazu führt, dass Menschen was anders machen, ich glaube, dann war es halt erfolgreich. Und dann würde ich jetzt als Guide sagen, habe ich einen guten Job gemacht. Und wenn nicht, dann eher halt nicht. Ich glaube, genau, was da so Sachen sind, vielleicht noch kurz, die man auch machen kann. Also ich glaube, einfach unser Konsum, weil ich glaube, was super viel Einfluss hat, ist Ernährung. Ich selber esse vegan. Ich versuche darauf zu achten, wo und was ich für Produkte kaufe. Und ich glaube, gerade Überfischung ist immer noch ein Problem für die Meere. Und ich glaube, da natürlich zu sagen, okay, ich achte drauf, was esse ich, was konsumiere ich, und in welchem Ausmaß auch, das ist ein guter Anhaltspunkt. Aber natürlich auch andere Sachen, wie zu sagen, wenn ich am Strand bin, dann nehme ich mal eine Tüte mit und sammle Plastik ein. Und ich glaube, natürlich kann man immer bei solchen Sachen sagen, okay, das macht ja eigentlich keinen Unterschied, weil es gibt so viel Plastik und es gibt so viele Länder, die so viel mehr machen. Und natürlich stimmt es irgendwo, aber ich glaube, darauf darf man sich nicht konzentrieren, sondern man muss sich darauf konzentrieren, wo kann man einen kleinen Unterschied machen. Und es gibt dann in Australien, hatten wir es jetzt ein paar Mal, dass in Sharknets die Buckelwale sich verheddert hatten. Und klar könnte man jetzt sagen, ah ja, das Kommando fährt jetzt nicht raus und entheddert das Kalb und seine Mama, weil es gibt ja noch mehr Buckelwale und keine Ahnung, sind es ja nur die zwei, aber ich glaube, für diese zwei oder für dieses eine Tier macht es halt den Unterschied. Und man kann jetzt nicht die Welt verändern. Man kann nicht die Welt verändern, aber man kann halt seine kleine Welt verändern oder die kleine Welt von einem Individuum verändern. Und wenn halt genau deine Plastiktüte, die du nicht ins Meer geschmissen hast, nicht von der Schildkröte verschluckt wird, die dran stirbt, dann hat es halt für diese eine Schildkröte schon den Unterschied gemacht. Und ich weiß nicht, vielleicht ist es auch ein bisschen eine rosa-rote Brille, aber ich glaube, ich versuche so zu denken, um eben trotzdem Hoffnung auch für Sachen zu haben und so das Gefühl zu haben, okay, es macht Sinn, kleine Unterschiede zu machen. Ich glaube, so muss man einfach rangehen.
Ja, starker Gedanke auf jeden Fall, sodass jeder eben den Gedanken hat, man kann oder ich selber kann eben mit meinen Entscheidungen eine Veränderung bewirken, egal in welchem Ausmaß jetzt. Aber wenn jeder so denkt, wird es halt im Kollektiv dann großen Einfluss haben. So deswegen, ja, sehr stark auf jeden Fall. Mega.
Ja, total.
Und dann, du hattest jetzt mehrfach darauf verwiesen schon, aber nur mal, um auf dein Buch auch zu sprechen zu kommen. Ich denke mal, zum Zeitpunkt der Aufnahme, der Podcast wird Mitte April online gehen. Ist ja dann eben genau um den Buch-Release rum. Wird das dann, denke ich mal, auch noch alles thematisiert? Ist das dann irgendwie eher von der fachlichen Seite oder ist das eher so deine persönliche Story? Was können wir in deinem Buch erwarten?
Ja, es ist verrückt, weil ich habe gerade wirklich super viel auch das Buch im Kopf, obwohl ich das auch dann 2024 schon geschrieben hatte. Dann hat es aber gedauert bis letztes Jahr, bis ich einen Verlag gefunden habe. Also 2000, was haben wir denn? 26, 2025 und jetzt eben im April kommt es raus. Das heißt, es ist alles sehr aufregend, weil es ist mein erstes Buch und jetzt gerade bin ich so ein bisschen am damit beschäftigen, okay, wie erreicht es so viele Menschen wie möglich und bin auch jetzt schon so ein bisschen in so ein Ding gefallen, so, ah, ich muss Leute finden, dass sich dieses Buch gut verkauft und dann ist mir wieder eingefallen, ach nee, es geht gar nicht darum, jetzt, also es ist jetzt nicht irgendwie ein Produkt, wo ich sagen muss, das verkaufen, um, keine Ahnung, weiß ich nicht, irgendein Ego-Ziel zu erreichen, sondern eigentlich ist mein Ziel mit dem Buch genau das, was ich am Anfang gesagt habe, nämlich einmal Menschen für das Meer und die Wale zu begeistern. Und aber auch einfach dazu zu inspirieren, so Träume zu leben, auch wenn man Angst hat. Also eben nicht zu sagen, ich mache es nicht, weil ich Angst habe, sondern zu sagen, ich habe Angst und ich mache es trotzdem. Und egal, ob das jetzt vielleicht ein neuer Job ist, eine Reise, ob es auch ist, mit Walen zu arbeiten oder was ganz anderes. Ich glaube, für jeden, der irgendwie sagt, boah, ich habe eine Idee, ich habe einen Traum oder ich weiß auch noch gar nicht, was ich machen möchte, für den ist, glaube ich, das Buch eine gute Idee. Und genau, also es ist meine persönliche Geschichte, es ist einfach meine Perspektive, es ist eine sehr persönliche Geschichte auch. Also ich erzähle über meine Beziehung, über meine Zweifel, über meine Ängste und eben über diesen ganzen Prozess von, ich habe das erste Mal einen Wal gesehen, hinzu, ich gehe auf die Azoren und ich arbeite mit Walen und es ist total viel Walwissen auch drin, weil es mich eben begleitet hat. Es ist viel auch so persönliche Entwicklung drin, das Buch läuft als Ratgeber, es hat auch Impulse so zum Thema mutig sein, zum Thema Träume verfolgen. Also es ist schon auch so ein bisschen ein Inspirationsbuch. Hat richtig coole Illus auch bekommen, Fotos hat es auch. Also ich bin richtig gespannt, ich bin voll aufgeregt, weil wahrscheinlich, wenn dann dieser Podcast rauskommt oder sicher, dann hatte ich es auf jeden Fall schon mal in den Händen. Das ist sehr aufregend. Genau, Walwissen gibt es auch und dann halt ganz viele, einfach die Erzählungen von diesen Begegnungen auf dem Meer, die ich einfach hatte und alles, was ich so erlebt habe. Ja.
Ja, einfach alles einmal im Buch verpackt dann. Sehr cool.
Genau. Ja.
Genau, ich habe dann meist, habe ich eben bei den Interviews am Ende noch so ein paar Abschlussfragen. Ich glaube, jetzt für deine Story habe ich eine ganz besondere Frage davon. Die passt jetzt, glaube ich, nur zum Abschluss ganz gut. Und zwar, stell dir vor, du hast eine Werbetafel. Die siehst du überall auf der Welt, die siehst du auf den Azoren, die sind in Australien, Hongkong, Paris, New York, überall. Da kannst du was draufschreiben, was drauf malen, ein Zitat, eine Grafik, quasi deine Nachricht für die Welt. Was kommt da vielleicht als erstes in den Sinn? Oder du hast ja mehrfach schon in dem Podcast jetzt erwähnt, so ein paar Tipps mitgegeben. Sei es mutig sein, folg deinen Träumen. Bin ich sicher gespannt, dass du da mit einer guten Inspiration noch aufkommen wirst.
Ja, spannende Frage. Wow, es ist jetzt schwierig zu sagen. Ich finde eine Message,
Ja.
die auf diese Tafel kommt. Ich muss kurz überlegen. Und dann nehme ich einfach das Erste, was mir irgendwie jetzt in den Sinn kommt. Ja, ich glaube, also mein erster Impuls war so zum Thema Leb deine Träume. Aber ich glaube, so ein bisschen, wenn ich so tiefer drüber nachdenke, ist es eher sowas wie sei du selber und finde deine eigene Definition von Glück und Erfolg. Und keine Ahnung, du bist gut so, wie du bist, mäßig. Ich
Ja.
weiß nicht, wie ich das jetzt direkt verpacken würde, aber ich glaube einfach, wenn Menschen glücklich sind und an sich selber glauben und mit sich selber so im Reinen sind, ihren eigenen Weg gehen, ist natürlich jetzt vielleicht auch teilweise so ein Privilege-Ding, aber wenn man das halt schafft, ich glaube, dann hat es auch einen positiven Impact auf den Rest der Welt. Weil ich glaube, Menschen, die sich selber lieben, die glücklich sind, die in ihrer eigenen Energie sind, die geben es auch weiter und die überlegen auch automatisch, was kann ich machen, um dafür zu sorgen, dass andere Menschen auch glücklich sind oder Tiere und die Natur. Das heißt, ich glaube, umso mehr man irgendwie bei sich selber ist und mit sich selber in Balance, desto eher hat es auch einen positiven Einfluss auf alles andere, zum Beispiel auch auf die Wale. Das heißt, wahrscheinlich würde ich irgendwas in die Richtung schreiben, vielleicht nur ein bisschen treffender und besser formuliert.
Nee, ich verstehe, also klasse Zusammenfassung und ja, wunderschöner Gedanke und eine schöne Zusammenfassung jetzt am Ende nochmal. Genau, ich werde auf jeden Fall nochmal alles in die Shownotes packen, wo du zu finden bist, wo es das Buch gibt. Und genau, ich überlasse dir dann jetzt quasi den Abschluss.
Vielen Dank dir fürs Gespräch. Es war richtig cool. Ich war so müde am Morgen, weil ich gestern so lange unterwegs war und es hat voll Spaß gemacht, richtig schön über alles zu reden. Und ja, ich glaube, ich sage zum Ende einfach nochmal, Leute, lebt eure verrückten Träume, egal was es ist. Und es geht nicht darum, perfekt vorbereitet zu sein. Es geht nicht darum, dass man den Skill schon braucht. Es geht nicht darum, keine Angst zu haben, sondern einfach trotzdem zu machen. Und wenn ihr irgendwas habt, wo ihr das Gefühl habt, boah, das möchte ich machen, egal was es ist, irgendein Traum, irgendeine verrückte Schnapsidee, dann macht's einfach, weil wir sind alle nicht, den Satz habe ich gestern gehört, wir sind alle nicht auf dieser Welt, um zu überleben, sondern wir sind alle da, um zu leben, weil wir kommen ja alle nicht lebend raus. Das heißt, wenn du irgendwas machen möchtest, dann mach's und mach's jetzt und warte nicht und viel Erfolg dabei.
Perfekte Zusammenfassung, schöne letzte Worte. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Danke dir für deine Zeit. Bis bald.
Bis dann, ciao.
Tschüss.
Und so geht leider das Gespräch mit Malina schon wieder zu Ende. Ich habe das Gespräch mega, mega genossen. Ich finde, sie ist eine riesige Inspiration dafür, zu zeigen, dass es gut ist, verrückt zu träumen, seine Träume auszuleben und dass es im Leben eben mehr darum geht, wirklich zu leben und nicht nur zu überleben, wie sie es, glaube ich, sehr treffend formuliert hat. Und genauso eben auf der anderen Seite eben zur Inspiration für die Wissensweitergabe und die Nachhaltigkeit, dass sie ihre Leidenschaft auf dem Meer gefunden hat mit dem Whale-Watching. Und so hoffe ich, dass auch du als Zuhörer die Folge genossen hast, ein wenig mitnehmen konntest eben hinsichtlich der Nachhaltigkeit und des Artenschutzes der Wale. Oder eben auch neue Inspiration tanken konntest, eben deine Träume zu verfolgen. Alle Infos zu Malinas Buch, welches jetzt kommende Tage erscheinen wird, findest du dann noch in den Shownotes, wenn du dir das noch angucken oder kaufen möchtest. Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr vielversprechend, wie ich finde. Wenn du noch eine Frage an Malina haben solltest, dann kannst du ihr auch direkt eine Nachricht noch schreiben, da findest du alles in den Shownotes. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich immer über eine Bewertung. Wenn du noch jemanden kennen solltest, der die Folge vielleicht auch spannend finden könnte, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du die Folge noch mit ihm teilen würdest, sodass der Podcast weiter wachsen kann. Da wäre ich dir sehr verbunden für. Und sonst bleibt nur wieder zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin alles Gute. Ciao, ciao.